Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir fangen mal an. Kurz noch was zu den Terminen in diesem Semester. Sehr kompliziert alles. Morgen haben wir normal Vorlesung. Ich habe hier aufgeschrieben, am 1. und 2. 6., also in der nächsten Woche, fallen dann die Vorlesungen aus, weil ich da Meran moderieren muss. Dann haben wir am 8.6. Dienstag, machen wir noch einmal eine Gentechnik-Vorlesung, mindestens noch eine. Und am 9.6. Muss leider auch wieder ausfallen, weil ich da zu einer Gutachtersitzung nach Berlin muss. Und dann in den nächsten Wochen finden wieder beide Vorlesungen statt. Frau Professor Dressmann hat sich alle Termine gekrallt, sozusagen von mir. Also diejenigen, die bei Frau Dressmann hören, für die finden diese Termine statt. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist. Okay, wir hatten uns in der letzten Woche mit dem Problem des N-Terminus bei rekombinanten Proteinen beschäftigt. Ganz kurz nochmal zur Wiederholung. Die erste Variante war, dass das Methionin hier sitzen bleibt sozusagen. Das ist beim Interferon Gamma-1b, ein klassischer Wirkstoff der ersten Generation, der Fall. Hier, wie gesagt, unterscheidet sich dieses Interferon Gamma-1b von dem authentischen Interferon Gamma durch dieses zusätzliche N-terminale Methionin und auch durch ein Arginin hier am C-Terminus, das normalerweise beim menschlichen Protein abgespalten ist. Nehmen Sie eins von denen, die da draußen liegen, dann sind die bereits, ja, Dankeschön. Das nächste war Interferon Alpha-2a. Auch hier wurde ein Methionin rangehängt. Allerdings stellte sich heraus, dass dieses Methionin entfernt wird von E. coli, das eine enzymatische Aktivität hat, die als Methionylaminopeptidase beschrieben ist, die N-terminale Methionine entfernt, zwar nicht quantitativ, aber überwiegend entfernt, dann, wenn hier, sag mal, bevorzugte Aminosäuren an der vorletzten Stelle positioniert sind. Und das sind relativ kleine Aminosäuren, die zudem auch nicht geladen sein dürfen. Also hier das Interferon Alpha-2a ist ein erste Generation Interferon oder Wirkstoff. Und hier waren in den alten Publikationen tatsächlich dieses Methionin noch drin, aber dann hat man festgestellt, als man das genauer analysiert hat, dass hier große Teile zumindest einen authentischen N-Terminus besitzen, nicht alles. Ein gewisser Teil ist hier tatsächlich enthält dieses Methionin. Das ist in der Spezifikation geregelt und ist okay, weil das Produkt so durch die klinische Prüfung gelaufen ist. Das nächste ist das Wachstumshormon Valtropin. Dieses Wachstumshormon wird in Saccharomyces cerevisiae exprimiert. Also ein ganz ähnliches Problem, auch hier wieder Methionin am N-Terminus, damit die Translation losgehen kann. Aber eine neue Situation, weil wir hier nicht E. coli haben, sondern wir haben hier Saccharomyces cerevisiae. Dieser Organismus hat dieses Enzym nicht und aus diesem Grund wird dieses Valtropin, dieses Wachstumshormon Valtropin, nachbehandelt, also nach der Aufreinigung aus Hefe wird es enzymatisch behandelt mit einer Methionin-Aminopeptidase, eine Metalloproteinase, die jetzt dieses N-terminale Methionin entfernt und damit ein Wachstumshormon liefert, das authentisch mit Phenylalanin beginnt. Beim Insulin war es so, dass wir hier eine mehr oder weniger eine chemische Behandlung haben, die sogenannte Cyanbromid-Spaltung. Wir kommen auf das Insulin heute noch deutlich genauer zu sprechen, werden uns diese Synthese anschauen. Hier macht man sich zu eigen, dass in dem ganzen Insulin kein Methionin enthalten ist. Also Insulin, das authentische Insulin, ist methioninfrei. Und so kann man dieses N-terminale Methionin, was man künstlich dazugesetzt hat, in dem Expressionsplasmid, um die Translation beginnen zu lassen, entfernen mit einem interessanten Reagenz, nämlich Cyanbromid oder Cyanchlorid, das tatsächlich wie ein Enzym funktioniert, indem es diese Peptidbindung hier nach einem Methionin spaltet. Das ist eine ein relativ spezifisches Agens, muss man sagen, Reagenz, das nach Methionin eine Peptidbindung spaltet. Das kann man hier machen, weil hier kein weiteres Methionin enthalten ist. Auf diese Art und Weise haben rekombinante Insuline natürlich kein Methionin. Dann haben wir einen weiteren Fall vom Wachstumshormon Genotropin. Dieses Genotropin wird in E. coli hergestellt. Und man hat hier ein Fusionsprotein gemacht, ein Fusionsprotein, wo hier oben das HGH, also das Gen für das Wachstumshormon, sich befindet. Und davor hat man eine Signalsequenz gesetzt für eines der relativ wenigen extrazellulären Enzyme oder extrazellulären Proteine von E. coli, nämlich diesem sogenannten hitzestabilen Enterotoxin 2, ST römisch 2, hitzestabiles Enterotoxin 2. Diese Signalsequenz, die hier rot eingezeichnet ist, diese Signalsequenz, das ist dieser Teil hier, der Teil hier, der führt dazu, dass zum einen hier die Translation beginnt, dass diese Signalsequenz natürlich mittranslatiert wird, aber dirigiert wird an die Zytoplasmamembran, wo das Protein dann ausgeschleust wird und akkumuliert im periplasmatischen Raum, also in dem Raum zwischen der Zytoplasmamembran dieses gramnegativen Bakteriums und der sogenannten äußeren Membran der gramnegativen Bakterien. Damit hat man hier eine E. coli-Expression, die tatsächlich ein Protein akkumuliert im extrazellulären Raum, allerdings nicht im Medium, komplett im Medium, sondern eben in diesem periplasmatischen Raum. Eine sehr interessante Sache, die mehrfach wiederholt worden ist, auch mit anderen Signalsequenzen. Was wir hier noch sehen, ist eine Scheindalgano-Sequenz. Das ist eine kurze Sequenz, die Prokaryoten benutzen, um die Ribosomenbindung zu ermöglichen. Also das ist eine Sequenz, die wird transkribiert selbstverständlich und hier erkennen die Ribosomen, dass sie hier aufspringen müssen, um dann zu beginnen mit diesem Methionin an dieser Signalsequenz des Enterotoxins 2. Und der Promotor hier ist ein 4A-Promotor, ein sogenannter 4A-Promotor. Das ist ein Promotor für ein phosphatbindendes Protein, das ein sehr starker Promotor ist, der hier diese Expression treibt, sozusagen. Der nächste Fall war Norditropin, wiederum ein Wachstumshormon. Also wir haben, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Wachstumshormone. Norditropin der Firma Novo Nordisk, die diesen pfiffigen Ansatz gewählt hat, dieses sogenannte MAE-Wachstumshormon, indem sie nämlich vor das mature Phenylalanin 3 weitere Aminosäuren inseriert hat, auf DNA-Ebene selbstverständlich, das Methionin für den Beginn der Translation, dann ein Alanin und eine Glutaminsäure, E ist Glutaminsäure. Und dieses Norditropin wird in E. coli exprimiert. Alanin ist eine kleine, nicht geladene Aminosäure. Also nimmt E. coli wieder das Methionin hier weg und es bleibt dann übrig im Protein, das isoliert wird, ein artifizielles Wachstumshormon mit 2 Aminosäuren zusätzlich am N-Terminus, nämlich Alanin und Glutaminsäure. Und dieses Dipeptid wird durch die Dipeptidylaminopeptidase 1, also ein Enzym, das vom Aminosäureende kommt, eine Exopeptidase, Aminopeptidase, kommt vom N-Terminus und spaltet Dipeptide ab, sodass dann dieses AHE abgespalten wird und hier das mature Phenylalanin zu stehen kommt am N-Terminus. Dieses Enzym würde normal durchlaufen, das ist eine Exopeptidase, aber hier gibt es eine Restriktion und diese Restriktion heißt, dieses Enzym hydrolysiert keine Peptidbindungen, wo Prolin involviert ist, weder vorher noch nachher. Also keine Peptidbindungen, wo Prolin involviert ist, sodass die nächste Dipeptid nach dem Prolin hier nicht abgespalten wird. Es kommt also hier zum Stillstand. Ein sehr pfiffiges Enzym oder ein sehr pfiffiger Ansatz. Und hier sehen Sie nochmal, das ist sozusagen die richtige Spaltung hier. Dort geht es nicht weiter. Für den Fall, dass nicht komplett Methionin abhydrolysiert wird in E. coli, was der Fall ist, also ein kleiner Teil bleibt mit einem Methionin da vorne, dann würde nach dem Alanin geschnitten werden. Es blieb ein Wachstumshormon mit einer N-terminalen Glutaminsäure und diese Variante kann sehr gut abgetrennt werden durch eine Ionenaustauschsäule, sodass man dann in einem letzten Reinigungsschritt diese Variante wegnimmt, anders als beim Interferon Gamma, da konnte man das nicht, da ist es sozusagen enthalten. Hier ist es nicht enthalten, weil es weggereinigt wird und auf diese Art und Weise erhält man dann tatsächlich zu 100% dieses Norditropin mit einem authentischen N-terminalen Ende, dem Phenylalanin. Und ich hatte Ihnen noch ganz zum Schluss gezeigt, was das für eine Entwicklungsarbeit war. Sie sehen hier, welche Varianten die alle gemacht haben. Und man sieht auch daran, was hier alles Unerwartetes passieren kann. Das sind alles solche Varianten, die entweder hier 4 Aminosäuren haben oder 3 Aminosäuren haben, sodass sie alle theoretisch oder dass es Strategien gibt für alle diese Varianten, um ein Wachstumshormon zu machen mit einem funktionsfähigen N-Terminus. Aber dieser kleine Unterschied, entweder ob da 3 Aminosäuren stehen oder 4 Aminosäuren und auch welche Aminosäuren, hat enorme biologische Konsequenzen, die man nicht so antizipieren kann. Ja? Das zeigt wieder, dass diese Naturwissenschaft eine empirische Wissenschaft ist. Sie können nicht rein theoretisch an diese Sache herangehen und sagen, okay, ich male das mal so auf, wir haben so eine Peptidyl-Aminopeptidase, das muss alles funktionieren. Das haut alles nicht hin, wenn es nachher zum Schwur kommt. Ja, wenn Sie das in einem biologischen System dann ausprobieren, dann zeigt sich, ob das funktioniert. Und die Komplikation, die hier eingetreten ist, sind zwei Komplikationen mehr oder weniger. Einmal unterscheidet sich die Wachstumsgeschwindigkeit, ja. Die Wachstumsgeschwindigkeit, ich glaube, das sind hier Zellteilungen pro Stunde. Das heißt, normalerweise teilt sich E. coli alle 20 Minuten. Die sind schon mal ganz schön langsamer, 0,69 Zellteilungen pro Stunde. Und da ist tatsächlich ist hier dieses MAE, sind Sie hier mit 0,82 Zellteilungen pro Stunde. Aber was wichtiger ist, ich meine, das ist jetzt nicht das Problem, ja, dass es schnell geht. Ja. Das ist, E. coli wächst immer noch schnell. Ja. Also meine 2 Tage, dann ist der Ferment da voll oder so. Aber was natürlich wichtig ist, ist, wie viel Protein oder wie ist die Expressionsrate zunächst einmal? Und da sehen Sie hier, die ist bei diesem Variante relativ klein, ja, pro Stunde, pro Liter, pro OD, also pro Trübungseinheit, wird hier so und so viel Milligramm gemessen. Das ist relativ wenig für dieses MAE-Protein, da gibt es viel bessere, zum Beispiel dieses MTEE-Protein, das liefert 4 Milligramm pro Trübungseinheit, pro Stunde, pro Liter, wohingegen eben hier nur ein Viertel synthetisiert wird. Aber, und das ist der Punkt hier, das war der entscheidende Knackpunkt hier, diese beiden ersten Varianten hier, ja, die sich nur unterscheiden in einer Aminosäure, wenn Sie so wollen hier, ja, haben nach 10 Generationen, geht die Expressionsrate dramatisch zurück. Also was hier aufgetragen ist, ist die Anzahl der Generationen mit Expressionsraten mehr als 90%. Also die Frage ist, wie lange, wie oft, nach wie vielen Teilungen halte ich noch diesen Expressionsstatus? Denn man beobachtet, je länger man diese Zellen kultiviert, umso weniger kommt raus. Ja? Und Sie sehen hier, dass diese beiden schon nach 10 Generationen nicht mehr 90% der ursprünglichen Expressionsrate liefern. Und hier ist das nochmal gezeigt, hier die Abnahme der Expressionsrate pro Generation. Das ist hier, es geht hier mit jeder Zellteilung, also pro Generation, um 11% runter. Und das Beste ist eben dieses MAE, diese MAE-Variante. Die ist auch nicht schlecht hier, muss man sagen. Also die zwei sind hier relativ gut, aber man hat sich das dann für diese MAE-Variante entschieden. Und der Grund, weshalb diese Expressionsrate runtergeht bei E. coli, ist sehr häufig, dass das Plasmid verloren geht. Das heißt also, wenn Sie in eine Zelle ein Plasmid reinstecken, also zusätzliche DNA reinstecken, die ein Protein liefert, also die auch Teile des, ich sag mal, der Maschinerie von E. coli mitbringt, dann führt das dazu, dass sich E. coli nicht wohlfühlt. Das sieht man auch schon an diesen Wachstumsraten. Das Wachstum nimmt ab. Es wird also deutlich geringer als ein Wildtyp E. coli. Und der Selektionsdruck ist so hoch teilweise, dass die dieses Plasmid verlieren. Es wird selektioniert, also jede Zelle, die das Plasmid rausschmeißt, wächst plötzlich wieder schneller und dann geht es ruckzuck, bis die ganze Kultur überwachsen ist mit E. coli-Stämmen, die kein Plasmid mehr enthalten, das heißt, die auch kein Protein mehr machen. Ne? Also das ist eine trickige Angelegenheit. Man könnte das dagegen steuern, indem man in Gegenwart von Antibiotikum kultiviert. Ne, diese Plasmide haben ja einen Selektionsmarker, da sitzt ja eine Antibiotikumresistenz drauf. Und wenn ich in den Tank ein Antibiotikum reinschmeiße, dann können natürlich nur die Bakterien wachsen, die tatsächlich dieses Plasmid haben. Das tut man aber nicht gerne, weil dann müssen Sie sicherstellen, dass tatsächlich in dem Protein nachher, was Sie aufgereinigt haben, kein Antibiotikum mehr vorhanden ist. Was schwierig nachzuweisen ist, nicht so schwierig, das wegzureinigen, das geht relativ gut. Aber die Reste, das zu quantifizieren, die Reste, und zwar reproduzierbar nachzuweisen, ist wirklich kein Antibiotikum mehr da. Man möchte kein Antibiotikum in einem Protein haben, das dem Menschen appliziert. Das hat da nichts drin verloren. Und man hat heute, sagen wir mal, schon den Anspruch, diese Wirkstoffe so gut wie möglich zu machen. Da haben eben Antibiotika nichts versucht. Und deshalb vermeidet man das. Ja, das ist richtig. Also es gibt natürlich andere Selektionsmarker. Ja, Sie sprechen hier den Ames-Test an. Der Ames-Test ist ein Indikator für Mutationen. Ja, und vollkommen richtig sagen Sie, es fehlt hier der Biosyntheseweg für eine Aminosäure. Wenn ich das auf einem Minimalmedium wachsen lasse, dann können diese Zellen nicht wachsen. Wenn sie aber revertieren, also wenn die Mutation sozusagen zurückmutiert, dann können die auch auf diesem Minimalmedium wachsen. Das könnte man machen. Man könnte hier als Selektionssystem ein Minimalsystem reintun. Also sagen wir, es fehlt eine Aminosäure und Sie müssen dann diese Aminosäure dazugeben oder wie auch immer. Also da gibt es unterschiedliche Strategien. Allerdings ist es hier nicht der Fall. Also das könnte man theoretisch machen, aber das würde dazu führen, dass natürlich die Bakterien auch sehr schlapp wachsen, weil sie müssen dann alles selber machen. Also sie sind wirklich in einem Minimalzustand, müsste man sagen. Also da gibt es Vor- und Nachteile. Aber in diesem Fall, also was man hier gemacht hat, man hat das Problem gelöst. Und dieses Problem ist, die Lösung des Problems besteht darin, nach einem Stamm zu suchen, der stabil ist. Das fordert auch das Arzneibuch im Übrigen. Ja. Sie müssen schon auch Daten liefern über die Stabilität Ihres Expressionsstamms, also ihrer Zellbank, wenn Sie wollen. Und hier wird eigentlich gefordert, dass diese Stämme eine vernünftige Stabilität haben. Sowas wäre nicht akzeptabel, weil dann sagt man, dann ist diese Kultur so heterogen, ja? Also die Kultur als solche ist so heterogen. Da sind Stämme bei, die haben es bloß mit verloren, da sind welche dabei, die haben das noch und weiß der Kuckuck, was alles für Übergänge da noch passieren, ja, dass das im Sinne einer guten Herstellungspraxis nicht mehr toleriert wird heute für solche Proteine. Also man muss hier suchen und diese Suchen sind erfolgreich, wie Sie hier sehen. Dies ist ein sehr guter Stamm hier, der in einer solchen Batch-Kultur, ja, da wird einmal der Fermenter vollgemacht und dann wird er abgelassen und dann wird eine neue Zelle, es ist keine kontinuierliche Kultur, der in einer solchen Batch-Kultur hier vernünftige Produkte liefert. Es waren nur Beispiele, wie man dieses Problem der, ich sag mal, der N-terminalen Aminosäure, das wirklich ein Problem war zu Anfang der rekombinanten Wirkstoffgeneration, wie man dieses Problem hier lösen kann. Sie sehen, es gibt ohne Ende hier Möglichkeiten. Und das ist natürlich auch die Basis dafür, dass tatsächlich für das gleiche Molekül unterschiedliche Wirkstoffe im regulatorischen Sinne im Markt sind, weil hier unterschiedliche Strategien eingesetzt werden, die natürlich unterschiedlich patentiert werden können und auf diese Art und Weise dann in den Markt kommen und natürlich dann aber dieses System greifen lassen, the product is the process, das heißt, obwohl die Moleküle dann authentisch sind, das ist praktisch authentisches Wachstumshormon, wird es als eigenes Molekül angesehen, als idiosynkratisches Molekül, das eben nach einem bestimmten Prozess hergestellt wurde und der Prozess bestimmt eben definiert das Molekül mit. Nun, wenn man diese Diskussion hier unvoreingenommen führt, dann kann man sagen, okay, es wird offensichtlich alles daran gesetzt, möglichst authentische Biomoleküle zu machen als rekombinante Proteine. Und wir haben schon gesagt, dass das in der Realität gar nicht zutrifft. Ne? Und man kann heute so weit gehen, dass man sagt, Authentizität ist heute kein Wert an sich mehr. Ursprünglich war es so, dass man gedacht hat, gerade für Moleküle, die in der Substitution Dauertherapie eingesetzt werden, die müssen authentisch sein. Und hier haben wir zu Insuline, Gerinnungsfaktoren, Somatropin, Interferon Beta, Interferon Alpha, Antikörper und so weiter. Die sollten authentisch sein. So war die allgemeine Einstellung. Aber heute ist eben so, dass Authentizität nicht mehr als Wert an sich gilt. Was zählt, sind möglichst optimale Wirksamkeit und optimale Verträglichkeit. Und es ist erstaunlich, das muss man immer wieder sagen, was unser Organismus hier an Variationen aushält. Das hätte kein Mensch vorhersehen können. Es ist wirklich erstaunlich, und ich habe Ihnen ja schon genannt, die Zahlen genannt, wie heute sich das Spektrum darstellt, dass ungefähr die Hälfte aller rekombinanten Wirkstoffe, das heißt 60 in der Größenordnung dann, tatsächlich nicht mehr authentisch sind, ja, nicht mehr dem Vorbild entsprechen, was wirklich nicht vorhersehbar war. Und wie gesagt, wir hatten die Motivation hier zu variieren, ist in aller Regel eine pharmakokinetische Motivation. Wir haben 3 schnell wirksame, 101 normal wirksame und 16 verzögert wirksame, wobei die normal wirksamen, das heißt nicht, dass die nicht auch modifiziert sind, aber hier wirkt sich die Modifikation nicht unbedingt pharmakokinetisch aus. Also das ist das Spektrum, was wir hier haben. Und wir wollen uns heute beschäftigen, wir wollen uns prinzipiell in diesem Teil hier beschäftigen mit Modifikationen. Welche Modifikationen? Wir haben erst gesprochen über N-terminale Authentizität, die immer noch als wichtig erachtet wird. Jetzt reden wir in diesem nächsten Block über Modifikationen, wie diese Modifikationen gemacht werden. Wir haben also 3 schnell wirksame und 16 verzögerte. Und zu den schnell wirksamen, das ist ein erstaunliches Prinzip, muss man sagen. Also schnell wirksam, was heißt denn das, ja, gegenüber einem authentischen Molekül? Und hier sind es eben die Insuline, die Insulinvariationen, die hier realisiert wurden, 3 Stück. Wir kommen auf diese auf die Strategie jetzt noch zu sprechen. Aber ich möchte an dieser Stelle jetzt mal eine Frage stellen. Was ist Ihre Meinung? Brauchen wir Insulinanaloga? Ja, nein oder darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Donnerwetter, jawohl. Also wie gesagt, da gibt es keine richtige Antwort offensichtlich. Ne? Da kann man einer Meinung sein. Und Sie sagen zu 93% oder 94%, ja, wir brauchen Insulinanaloga. Ich habe gerade heute Morgen mir nochmal die Ärztezeitung angeschaut, von Freitag, glaube ich. Und da steht ein großer Artikel drin, dass die Eltern von Typ-1-Diabetiker-Kindern fordern, dass für diese Kinder weiterhin schnell wirksame Insulinanaloga erstattungsfähig bleiben. Also es gibt Leute, die sagen, nein, die brauchen wir nicht. Und die sind Leute mit einer enormen Macht in unserem System. Das sind nämlich diejenigen, die bezahlen müssen. Eigentlich bezahlen wir alle. Ja, das ist ja ein solidarisches System. Manchmal tun die Krankenkassen so, als würden sie das Geld alles selber aufbringen. Das ist ein solidares Geld, möchte ich jetzt mal sagen. Ja. Aber sie verwalten dieses Geld, was ihnen nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Und hier gibt es ganz starke Strömungen, die diese Insulinanaloga praktisch komplett aus dem Markt rausdrängen wollen, zumindest aus dem Markt der gesetzlichen Krankenkassen. Auch bei diesen kleinen Kindern, Typ 1 Diabetikern, die jetzt tatsächlich dafür kämpfen müssen, dass ihnen diese Insulinanaloga weiterhin zur Verfügung stehen. Gut, wir wollen uns mit diesen Analoga kurz beschäftigen. Überhaupt möchte ich an dieser Stelle das Thema Insulin mal behandeln. Das ist ein schönes, rundes Thema und aus meiner Sicht ein sehr wichtiges, damit Sie auch noch mal wissen oder sagen wir mal auch eine Ratio bekommen, eine rationale Basis für eine solche Positionierung, wie Sie sich positioniert haben. Das ist übrigens auch meine Meinung, dass ich bin ein starker Anhänger der Insulinanaloga, weil ich glaube, dass tatsächlich hier eine rationale Annäherung an eine authentische Pharmakokinetik stattgefunden hat. Das ist nicht einfach nur eine Spielerei, sondern es ist genau die Motivation war eben die hier die, das Problem der Pharmakokinetik, dieser artifiziellen Pharmakokinetik zu überkommen. Denn, und das wissen Sie sicherlich, diese Insuline, die Sie hier sehen, also das Insulin besteht ja aus zwei Proteinketten, sehr, sehr interessant, zwei Proteinketten, einer A-Kette und einer B-Kette, die etwas länger ist, drei Disulfidbrücken, einmal hier und einmal da, also zwei Disulfidbrücken, die beiden Ketten miteinander verbinden und eine Disulfidbrücke innerhalb der A-Kette. Also das ist Insulin. Und dieses Insulin tendiert dazu, bei höheren Konzentrationen zu aggregieren, und zwar nicht im Sinne eines random Coils sozusagen, also eines Inclusion Bodies, ja, wie er entsteht, wenn Sie das in E. coli exprimieren würden, sondern in einer sehr geordneten Art und Weise, nämlich so, dass sich sechs solcher Insuline aneinander lagern. Ja. Hier ist so ein Hexameter, man sieht hier die Teile nicht mehr so ganz gut, aber wir haben da früher mit diesen Samiak-Pastillen, die haben wir so auf die Hinterhand, haben die abgelegt, kann man schön das nachmachen, die kann man so zusammenstecken zu einem solchen Hexameter. Und das ist immer dann der Fall, wenn die Konzentration zu hoch wird. Und natürlich ist die Konzentration, die biologische Konzentration enorm niedrig, denn es ist ein Hormon, das wird im Pankreas produziert, der Pankreas sezerniert dieses Hormon, das geht sofort in die Peripherie und liegt in sehr kleinen Konzentrationen vor. Wenn wir das allerdings in eine Spritze aufziehen, Also um zu applizieren, das ist die einzige Art im Moment, man könnte auch Pumpen nehmen, aber selbst bei dem Pumpeninsulin kommt man hier schon an die Grenze dieser, dieses Artefaktes hier, diese Artefaktbildung. In der Spritze selbst liegen die zum Teil millimolar vor, muss man sich mal vorstellen, millimolar Insulin ist in einer solchen Spritze enthalten, dann kommt es unweigerlich zu dieser Hexamerbildung. Und das führt dazu, dass dieses parenteral applizierte Insulin eben sehr verzögert zu wirken beginnt. Denn wirken am Insulinrezeptor können nur Monomere. Und dazu muss dieses Hexamer, was in millimolarer Konzentration vorliegt, durch Verdünnung, durch Diffusion sich verdünnen auf Konzentration in der Größenordnung von Nanomolar, also 10 hoch minus 8 Molar, ja? 10 Nanomolar wäre das. Und das ist schon eine verdammt große Verdünnung, ne? die durch Diffusion passiert, nicht durch Verdünnen, sondern man spritzt es rein und dann diffundiert das Insulin und verdünnt sich dabei. Und wenn es Größenordnung von Nanomolar erreicht, Mikromolar haben, sehen Sie hier, sind immer noch Dimere, aber im Rezeptor selbst können nur Monomere funktionieren. Und dieser Prozess hier, der ist natürlich zeitabhängig und diese Zeit ist der sogenannte Spritz-S-Abstand. Da wird viel darüber diskutiert, ob der relevant ist, ob der klinisch relevant ist, aber er ist zumindest sehr plausibel. Und dieser Spritz-S-Abstand, der beträgt ungefähr in der Größenordnung, sagt man so den Diabetikern, 20 Minuten, also 20 plus minus Minuten. Und das heißt, wenn man diesen Spritz-S-Abstand ernst nimmt, dass man in Vorbereitung einer Mahlzeit, spritzen muss, also Insulin substituieren muss, dann 20 Minuten warten muss und dann tatsächlich essen muss. Ja? Dann hat man keine Wahl mehr, dann müssen Sie essen, weil die Dosis eben so berechnet, damit Sie diese Spitze abfangen, müssen Sie dann was essen. Das wissen die Diabetiker ganz genau, wie sie sich dazu verhalten haben. Und das Problem mit dem normalen Insulin ist eben, damit es nicht zu oft gespritzt werden muss oder überhaupt, damit es funktioniert, sage ich jetzt mal, ist eben so, dass sie immer überdosieren. Ja, sie kriegen so eine Spitze rein und dann flacht das wieder ab und dann sind sie wieder unterdosiert. Also dieses Management der klassischen Insulintherapie, das war immer eine Krücke, ja? Weil man selten gespritzt hat, einmal am Tag, vielleicht zweimal am Tag, ja? Hat dann viel zu hohe Dosen gegeben, sie waren überdosiert, mussten das kopieren durch Essen, damit sie nicht hypoglykämisch wurden. Und dann ging es immer wieder runter und dann waren sie wieder hyperglykämisch. Also es hat einfach nicht gepasst. Und das ist dieses große Problem, das man eben mit diesen Wirkstoffen hat, die so subtil abgegeben werden physiologisch und die wir richtig mit dicken Dosen in den Körper rammen, um dann zwar ein authentisches Protein zu haben, aber mit einer katastrophal artifiziellen Pharmakokinetik oder Applikationsart. Nun, dem sind Leute, zunächst einmal bei Lilly, durch ein aus meiner Sicht wirklich cleveres Konzept begegnet, indem sie nämlich gesagt haben, wir müssen irgendwas finden, was diese Aggregation hier verhindert. Und normalerweise ist es die Aufgabe der Pharmakologen, ja, zu formulieren. In diesem Fall war es sind Molekularbiologen an dieses Problem herangegangen und haben gesagt, was können wir am Molekül verändern, um diese Aggregation hier zu verhindern. Das muss eine molekulare Eigenschaft sein. Und was hier letztlich dann realisiert wurde durch drei Firmen, muss man sagen, die das dann mehr oder weniger parallel gemacht haben. Lilly war der Vorläufer hier, aber dann ist Sanofi Aventis höchst mit eingestiegen und auch die Firma Novo Nordisk. Die haben letztlich hier fünf Aminosäuren ins Auge gefasst, die nicht alle verändert werden müssen, aber die hier Zielstrukturen waren, um Veränderungen herbeizuführen, die dieses Aggregationsproblem lösten. Und das ist hier das C-terminale Asparagin an der A-Kette, das ist ein Asparagin hier vorne an der B-Kette. Die sind beide nicht so ganz wichtig, ja? Aber wichtig sind eben hier Prolin, Lysin und Threonin, diese drei Aminosäuren hier am C-Terminus der B-Kette. Und das erste Molekül, was hier verändert wurde, war die Position dieser beiden Aminosäuren, Prolin und Lysin, wo Lilly diese Position einfach umgedreht haben. Durch diese fünf Variationen in unterschiedlichem Ausmaß kam es dann zu drei Insulinanaloga mit einem schnellen Wirkungseintritt. Also wenn ich hier sage schnell wirksam, dann heißt das, der Wirkungseintritt ist schnell. Das heißt, so wie ich appliziere, liegen Monomere vor und sofort kann das Insulin beginnen zu wirken. Und zwei langwirksame Insuline, nicht langsam, sondern langwirksame, das sind die sozusagen die retardierten Formen, die aber nicht klassisch pharmazeutisch-technologisch retardiert wurden, sondern auch wieder molekular retardiert wurden. Und wenn wir uns das angucken, hier die drei Schnellwirksamen, dann haben wir hier das Insulin Lispro, das ist das authentische Insulin. Und Sie sehen hier, beim Lispro hat man Prolin und Lysin einfach umgedreht nach Lysin und Prolin. Also deshalb heißt es auch Lispro, Lysin, Prolin, anstelle von Prolin, Lysin. Die Aminosäurezusammensetzung ist die gleiche, nur an diesen beiden Stellen wurde die Position der Aminosäure ausgetauscht. Und schon war das Problem erledigt. Ja? Dieses Protein hier macht diese Aggregation nicht mehr, bleibt Monomer. Dann sehen Sie, dass das eine molekulare Angelegenheit ist, und Sie sehen natürlich auch, dass offensichtlich diese Proteine auch immer vertragen werden. Die zweite Variante ist das Insulinaspart. Insulinaspart ist, da geht es auch um das Prolin hier, von Novo Nordisk ist dieses Insulin. Hier wurde das Prolin ausgetauscht durch eine Asparaginsäure. Und die dritte Variante ist das Insulinglulisin, Apidra von Aventis. Und hier wurde jetzt das Lysin ausgetauscht nach Glutaminsäure. Und die haben dann dieses Asparagin rausgenommen und haben dafür ein Lysin zusätzlich eingesetzt, wahrscheinlich um die tauschen ja Lysin gegen Glutaminsäure aus. Lysin gegen Glutaminsäure. Lysin ist eine basische Aminosäure, positiv. Glutaminsäure eine saure Aminosäure, negativ. Die machen zwei Ladungssprünge, ja? Also gehen von positiv über neutral nach negativ. Das sind also zwei Ladungssprünge durch diesen Austausch hier und haben dann zur Kompensation hier eine basische Aminosäure noch reingesetzt, hier, indem sie dieses Asparagin hier ausgetauscht haben gegen Lysin. Das sind also die schnell wirksamen Insuline. Und dann gibt es 16 verzögerte Proteine, und zwei davon sind tatsächlich auch Insuline, die ich Ihnen auch kurz zeigen möchte. Und das ist einmal das Insulinglargin, Lantus, das so modifiziert wurde, dass auf der einen Seite dieses Asparagin hier gegen ein Glycin ersetzt wurde. Weiß ich nicht so genau, was das für einen Grund hat. Das ist nicht so rational zu verstehen. Jedenfalls haben sie es gemacht. Und vor allen Dingen, und das ist der Effekt hier, die haben zwei Aminosäuren hier oben dran gehängt. Also dieses Insulin Lantus ist um zwei Aminosäuren in der B-Kette länger. Das ist das erste Mal, dass jetzt nicht eine Substitution passiert, sondern dass tatsächlich zwei Aminosäuren dazukommen. Und der Trick hier ist folgender, dass eben diese beiden basischen Aminosäuren jetzt den isoelektrischen Punkt verschieben. Sie wissen vielleicht noch aus dem Grundstudium, dass Proteine ihre schlechteste Löslichkeit am isoelektrischen Punkt haben. Der isoelektrische Punkt ist der pH-Wert, also ist der pH, an dem das Protein neutral ist. Also Sie können ein Protein ja titrieren, ja, ich sag mal von sauer nach alkalisch titrieren, und dabei ändert sich permanent die Nettoladung. Und Sie kommen an irgendeinem pH-Wert, an einem Punkt, wo genauso viele positive Ladungen da sind wie negative Ladungen. Das nennt man den isoelektrischen Punkt. Und an diesem Punkt, wo das Protein also netto ungeladen ist, ist die Löslichkeit am geringsten, weil durch das Fehlen einer Nettoladung die Hydratisierbarkeit des Proteins stark eingeschränkt ist. Das kann man eigentlich ganz gut verstehen, weshalb am isoelektrischen Punkt die Proteine am schlechtesten löslich sind. Und diesen Effekt, den nutzt man hier aus. Denn man verschiebt durch diese beiden basischen Aminosäuren den isoelektrischen Punkt des Insulins, der normalerweise bei 5,5 liegt in der Größenordnung, also im Schwachsauren, verschiebt man ins Neutrale. Also dieses Lanthus, Insulinglargin, hat einen isoelektrischen Punkt ungefähr von 7,2. Und das ist der Trick bei der Sache, denn hier zwingt man sozusagen das Protein, wenn man es appliziert, in eine unlösliche Form, weil es kommt bei der Applikation mit physiologischem pH in Berührung, wird also umgepuffert und fällt aus. Man setzt also hier ein Depot an Insulin, und aus diesem Depot wird jetzt wieder durch Diffusion Insulin freigesetzt. Und diese Freisetzung erfolgt erstaunlich konstant. Also wenn man sich diese Werte anguckt, da kann man eigentlich nur staunen. Es ist eine Freisetzung nullter Ordnung. Das heißt, es wird pro Zeiteinheit immer die gleiche Menge an Insulin freigesetzt, und das über 24 Stunden. Also, und deshalb ist dieses Insulin, dieses Lanthus hier, ein klassisches Basisinsulin. Das wird in der Regel abends gegeben, reicht für 24 Stunden als Basisinsulin. Und darauf werden dann diese schnell wirksamen Insuline gesetzt. Also das ist der Punkt, kann man sagen, okay, warum nimmt man denn nicht ein normales Insulin? Das ist nicht so effektiv, das diffundiert viel, viel schneller, 20 Minuten, wie gesagt, dann geht's los. Und der Trick bei dem Lanthus ist außerdem, dass man dieses Insulin jetzt leicht sauer formuliert. Also in der Ampulle ist ein pH, der in der Größenordnung von, sagen wir mal, 5, irgendwas ist. Ja? Damit ist das Protein löslich. Das Protein wird als Lösung appliziert und kommt dann im physiologischen pH, fällt es dann aus. Und das ist ein Riesenfortschritt zu den klassischen langwirksamen Insuline, die ja Suspensionen waren. Das waren Suspensionen, die musste man vorher vorsichtig homogenisieren, ja, dann homogen aufziehen. Es war alles nicht so einfach. Die waren nicht pennfähig zum Teil. Also alte Leute kamen damit nicht zurecht, und das war ein Riesenproblem. Hier hat man jetzt eine klare Lösung, die natürlich pennfähig ist und die dieses Depot setzt, einfach durch Präzipitation in Form aufgrund von Unlöslichkeit. Das zweite Produkt hier, was hier im Markt ist, ist Insulin Detemir von Novo Nordisk. Also sowohl Aventis als auch Novo Nordisk haben hier ein Pärchen, und das ist nicht unwichtig, denn diese ganze Insulintherapie mit dem modifizierten Insulin ist immer eine Kombinationstherapie aus einem Basisinsulin, also einem von diesen beiden, und einem schnell wirksamen Insulin. Ja? Und das ist immer gut, wenn eine Firma so das Set hat, sozusagen, ja, und nicht bei einer anderen Firma sich das ausleihen muss. Das ist also hier bei Novo Nordisk und bei Aventis der Fall. Lilly hat bisher kein langwirksames Insulin. Und die haben das anders gemacht. Die haben dieses Insulin hier, haben das Treonin hier weggenommen. Ja, also die haben eine Aminosäure entfernt am C-Terminus der B-Kette und haben stattdessen das Insulin modifiziert mit einer Myristinsäure, einer Myristinsäure, dass sie hier ein relativ, ich sag mal, dass sie die Lipophilie erhöht haben. Und dieses Insulin hier mit dieser Myristinsäure, die nimmt jetzt wieder dramatisch stärkere Eigenschaften an, eigentlich als das authentische Insulin, dass es nämlich aggregiert, natürlicherweise aggregiert, ist ja auch das Prolin vorhanden und so weiter, im Übrigen hier auch. Ja. Also dieses Insulin macht wieder diese Hexamere, aber viel stärker noch als das authentische Insulin. Und durch diese Myristinsäure erreicht man eine Albuminbildung. Also wenn das Insulin jetzt freigesetzt wird, ja, aus dem Depot herauskommt, kommt ins System, in den Blutkreislauf, dann assoziiert es mit Albumin. Das ist eigentlich eine Eigenschaft, die man hasst. Also die Pharmakologen, die pharmakokinetisch orientierten Pharmakologen, für die ist die Albuminbildung ein Problem. Viele niedermolekulare Wirkstoffe zeigen Albuminbindung, wie Sie wissen. Und in dieser albumingebundenen Form können Wirkstoffe nicht wirken. Das gilt auch für Insulin. Das heißt, dieses Insulin muss jetzt aus der Albuminbindung wiederum entlassen werden, um dann an den Rezeptor zu gehen. Also das Retardierungsprinzip hier ist hier ein zweiphasisches, wenn Sie wollen. Auf der einen Seite ist dieses Insulin Levemir oder Detemir, Insulin Detemir, wie es im INN-Name heißt, ist ein Insulin, das aggregiert, zum einen, damit hier ein Depot setzt, aus dem Depot durch Diffusion entlassen wird, langsam. Allerdings schneller als das Lantus. Ja. Dann kommt es ins Plasma, bindet dort Albumin, kann in dieser Form nicht an den Rezeptor gehen, aber diese Albuminbindung, wie immer, ist ein Gleichgewicht, also aus dem ein Teil wieder diffundiert und wieder gebunden wird, diffundiert, wieder gebunden wird, und in der freien Form kann Insulin dann an den Rezeptor binden. Ja. Also auch ein sehr langsames, gleichmäßiges Prinzip. Meistens muss man hier zweimal spritzen. Allerdings gibt es hier auch Variationen. Also das muss man sehen, wie hier eingestellt wird. Also ursprünglich war es mal auch eine Marketingstrategie hier von Aventis, die gesagt haben, unser Insulin ist hier deutlich komfortabler. Es wird abends gespritzt und fertig, ganz vergessen. Das ist mittlerweile auch beim Detemir so, dass hier durchaus Dosen gefunden werden können, die eine einmalige Applikation ausreichend erscheinen lassen, worauf dann die schnell wirksamen Insuline draufgesetzt werden. Die schnell wirksamen, die jetzt zu den Mahlzeiten gegeben werden, ja, und dass man hier nicht eine Dosis gibt, die über den Tag so langsam abklingt, sondern tatsächlich zu jeder Mahlzeit eine Dosis, wenn man das gut macht, kann man das genau ausrechnen, dass man hier relativ wenig unphysiologische Insulinwerte hat, weder nach oben heraus, als auch vor allen Dingen nach unten heraus, was wirklich das Gefährlichere ist. Man schätzt heute die Hypoglykämie als die noch gefährlichere Komplikation ein. Allerdings ist auch die Hyperglykämie sicherlich ein Problem, das ist überhaupt keine Frage. Und wenn man fragt, ich bin da auch stark immer wieder involviert in solche Diskussionen, indem ich Firmen anspreche, aber auch in Fortbildungen und so weiter, fragt, wieso ist da dieser Streit hier um die Insulinanaloga, dann kommt der natürlich daher, dass die Krankenkassen sagen, wo ist die Evidenz, dass es besser ist? Warum kann nicht das normale Insulin genauso sein? Oder ist nicht genauso? Und da heißt es immer, und ich meine auch, dass hier die Firmen Fehler machen. Wenn man, was die alle machen, ist, die machen Studien natürlich und schauen auf das HbA1c. Das ist natürlich richtig, aber hier kann ein Insulinanalogon eigentlich nicht besser sein. Ja? Dann, das darf eigentlich nicht sein. Es muss, genau, HbA1c, die Werte müssen erreicht werden. Und es ist mittlerweile, das ist auch ganz klar, das HbA1c beliebig zu drücken, wird heute auch als Fehler angesehen, muss man ganz klar sagen. Also das ist eher ein Zeichen von zu viel Hypoglykämie, wie gesagt, die ein großes Problem darstellt. Wenn dieses System greifen sollte, dann zeigen sich diese Vorteile nach, ich sag mal, nach 10, 15 Jahren. Denn die Langzeitwirkungen sind es, die hier sich bessern sollten, indem Insulin physiologischer appliziert wird und eben nicht diese Extreme getroffen werden, in der nach oben heraus zu viel Insulin, als auch nach unten weg zu wenig Insulin, die natürlich das ganz große Problem beim Diabetes darstellen, indem sie nämlich die Gefäße kaputt machen, die Neuropathien machen und so weiter und so weiter. Also diese Langzeitwirkungen sind es hier, wo man hoffen kann, dass diese intensivierte Insulintherapie, wie man die auch nennt, also das mehrfache Spritzen von Insulin, nicht das weniger Spritzen, sondern das mehr Spritzen von Insulin, aber eben dosisangepasst oder nahrungsangepasst, dass das dazu führt, dass die Langzeitschäden nicht so auftreten. Und das kann man heute noch nicht sagen, weil die Zeit noch nicht vorbei ist. Und aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass hier mal nicht ganz fair diskutiert wird. Ich meine auch, letztlich müssen die Daten her. Aber die Daten, denen muss man auch die Chance geben, dass sie generiert werden können auf der Basis von Endpunkten. Das ist ganz ähnlich wie bei dem HPV-Impfstoff, ja, wo auch die Krankenkassen sagen, ich habe noch keinen Krebs, Gebärmutterhalskrebs gesehen, der hier verhindert worden ist. Ja. Ich meine, das ist klar, weil das ist noch nicht lange noch im Markt. Ja. Aber es sind die Vorstufen eindeutig verhindert worden. Und dann ist es nur plausibel, dass dann auch der Tumor verhindert wird. Also es ist ein schwieriges Thema, aber hier wird sehr, sehr emotional diskutiert und auch sehr knallhart diskutiert. Und es gibt hier Gruppen, die ganz klar sagen, also weg mit den ganzen Insulinanaloga, wir brauchen nur noch Humaninsulin. Zwar gentechnisches, aber Humaninsulin. Ich habe mir mal angeguckt, was der Preisunterschied ist. Es geht ja nur um Preise, das ist ja ganz klar. Also das sind ungefähr 60 Euro pro Monat, glaube ich, muss man mal nachgucken. Aber das können Sie auch nachgucken, wenn Sie Lust haben, was das für ein Unterschied ist. Also es sind nicht so große Zahlen, allerdings wir haben viele Diabetiker. Und für Krankenkassen sind das dann sofort auch relativ große Zahlen. Also Humaninsulin ist der große Schlager der Krankenkassen. Sie sagen, wir brauchen diese Insulinanaloga nicht. Es gibt ein anderes Problem hier mit dem Lantus. Und das ist in der Tat aus meiner Sicht ein ganz ernstzunehmendes Problem, denn ich will jetzt nicht sehr stark auf die Wirkung von Insulin eingehen, aber Sie wissen natürlich, dass Insulin an den Insulinrezeptor geht, aber es gibt auch einen Insulin-like Growth Factor Rezeptor, ein zweiter Rezeptor, der auch von der, sag mal, sehr ähnlich ist. Und die Frage ist immer bei diesen ganzen Analoga, wie verhalten die sich an diesem zweiten Rezeptor? Denn das ist ein Wachstumsfaktorrezeptor. Und dieser Wachstumsfaktorrezeptor, wie der Name sagt, führt zu Wachstum. Insulin ist ja nicht nur ein Hormon, das die Glukose-Homöostase regelt, sondern Insulin ist auch ein Wachstumsfaktor. Jede eukaryotische Zellkultur, also wenn Sie Säugerzellen in der Kultur haben, enthält Insulin als Wachstumsfaktor, ja, im Medium. Und hier ist in der Tat so, dass dieses Insulinglargin, und zwar nur das Insulinglargin von den ganzen Analoga, eine dramatische höhere Affinität zu diesem zweiten Rezeptor hat. Und das muss schon, ich sag mal, Stirnrunzeln auslösen. Und nicht nur das, natürlich hat man hier Versuche gemacht und man kann ganz klar zeigen, dass zumindest in vitro tatsächlich Tumorzellen, die diesen Rezeptor exprimieren und angeblich, ich habe kürzlich da einen Vortrag gehört in B-Farm, angeblich haben alle Tumorzellen diesen Rezeptor, diesen zweiten Rezeptor, alle, ja, dass tatsächlich diese Tumorzellen deutlich schneller wachsen, wenn, wenn dieses Insulin Glargin gegeben wird, im Vergleich zu Humaninsulin. Und das bedeutet, dass man sich fragen muss, ist das eine sichere Anwendung? Und zwar ist das Problem nicht so, dass man hier sagt, Insulin-Glargin ist ein, ich sag mal, ein Mutagen oder sowas. Das ist es natürlich nicht. Aber wenn Sie einen Diabetiker behandeln, der jetzt, sagen wir mal, einen latenten Tumor hat, der noch nicht offensichtlich ist und der spritzt sich jeden Tag dieses Lantus, gibt es dann nicht unter Umständen hier mehr oder früher Tumoren. Und da werden jetzt gerade große Studien gemacht und das ist eine offene Frage, die allerdings aus meiner Sicht, ich glaube, das Lantus ist angezählt, um das mal so vorsichtig zu sagen. Also im Moment werden hier noch keine Konsequenzen gezogen, zumindest sicherlich nicht in den USA. Hier in Europa ist man deutlich skeptischer, aber die Daten reichen noch nicht aus, um tatsächlich hier zu sagen, wir entziehen dem Lantus die Zulassung. Aber es steht hier unter Beobachtung, dieses Produkt hier. Ne? Aber das ist eine ganz andere Story, die aus meiner Sicht wesentlich relevanter ist. Also eigentlich sollte man sich darauf konzentrieren, als nur auf diese pauschale Angelegenheit über den Preis. Hier sehen Sie es nochmal bei den Langwirksamen, die Variationen hier eingezeichnet. Sie sehen hier, das Threonin ist weg, bei dem Detemir endet mit Lysin hier und daran an der Epsilon-Aminogruppe ist jetzt über eine saure Mitbindung hier diese Myristinsäure drangehängt. Ja. So, ich will jetzt hier einen kleinen Einschub machen und mit Ihnen kurz besprechen, wie Insulin heute hergestellt wird. Das sollte man wissen, weil es auch sehr, sehr interessant ist unter dem Aspekt, ich sag mal, des Bemühens, diese Produkte so gut wie möglich zu machen. Und hier muss man einfügen, dass hier zunächst einmal das Insulin war der erste rekombinante Wirkstoff. Und das ist sehr erstaunlich, dass tatsächlich Insulin der erste rekombinante Wirkstoff ist. Wenn Sie sich dieses Molekül angucken, dann sehen Sie, dass das keine leichte Aufgabe ist. Sie haben hier zwei Ketten, ja, und wenn Sie zwei Ketten haben, dann heißt das zwei Gene, ja, klassisch gesehen zwei Gene. Und ausgerechnet ein Protein zu machen, das von zwei Genen kodiert wird, und das dann noch so zusammenzubauen, das war schon nicht so ganz einfach. Aber es war so, es ist tatsächlich als erstes in den Markt gekommen und gucken uns gleich an, wie das gemacht wurde. Aber gleichzeitig war Insulin auch ein Battle-Protein, ein Kampfprotein, denn hieran entzündete sich in Deutschland die Gentechnologie-Debatte, also die Debatte um Gentechnik, und die fand hier in Frankfurt statt. Ja, das muss man ganz klar sagen, denn Höchst war damals einer der großen Produzenten des Insulins. Dann wurde über diesen Streit, über diesen Rechtsstreit letztlich das Gentechnikgesetz erarbeitet. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Und das hat dazu geführt, dass Höchst über Jahre dem Stand der Technik hinterherlaufen musste, weil sich zum Beispiel Lilly, die sind nach Straßburg gegangen, über den Rhein drüber, haben da das gentechnische Insulin produziert. Höchst musste weiterhin humanes Insulin machen. Und die haben das gemacht mit einer sehr interessanten Methode, die wir uns angucken wollen, weil diese Methode nämlich auch ganz entscheidend die gentechnische Herstellung mit beeinflusst hat. Und diese Methode ist die... Da spielen zwei Aminosäuren eine Rolle. Das ist keine Gentechnik. Wie gesagt, das durften die nicht machen, sondern es ist Biochemie. Und es spielt diese Aminosäure und die Aminosäure eine Rolle hier im Insulin, Lysin und Arginin. Und dies sind beides basische Aminosäuren. Und die Strategie von Höchst war seinerzeit, aus Schweineinsulin Humaninsulin zu machen. Also die haben Schweineinsulin isoliert aus Schweinepankreas und haben daraus Humaninsulin gemacht. Und haben das gemacht, indem die letzte Aminosäure, das ist beim Schwein Alanin und beim Menschen Threonin. Und man musste jetzt eine biochemische Methode etablieren, um auf Proteinebene, nicht auf DNA-Ebene, Proteinebene, dieses Alanin, was im Schwein sitzt, gegen Threonin auszutauschen. Also die Basis ist Schweineinsulin gewesen. Ja, ich zeige Ihnen gleich die Formel, Schweineinsulin gewesen. Und was hier in Höchst gemacht wurde, mitten in der Stadt hier vorne, ja, also das ist ja nun wirklich mitten in der Stadt, das ist eben dieses Insulin, dieses Schweineinsulin zu isolieren und daraus dann Humaninsulin zu machen, durch einen wirklich cleveren biochemischen Prozess. Und hier möchte ich nochmal zwei, drei Fragen stellen. Die erste Frage: Würde man Humaninsuline weiterhin aus Schweineinsulin herstellen, wie viele Schweine würden den Insulinbedarf eines Diabetikers decken? Also Frage ist, wie viele Schweine brauchen Sie pro Jahr für einen Diabetiker? 10, 30 oder 50? Ja, 50 Schweine. Ein Diabetiker verbraucht pro Jahr das Insulinäquivalent von 50 Schweinepankreasen, ja, und 50 Schweine, ein Diabetiker. Nächste Frage. Wie gesagt, das ist besonders hier für Frankfurt interessant, weil es hier stattgefunden hat. Ja. Wie viel Schweinpankreas wurde vor der Gentechnik-Ära bei der Firma Höchst täglich verarbeitet? Wie viel Tonnen Schweinepankreas wurde hier täglich verarbeitet? Was glauben Sie? Nicht Schweine, ne? Schweinepankreas. Das ist nur so viel. Ja, 11 Tonnen. Jeden Tag Schweinepankreas. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unglaublich. Also schon allein die logistische Durchführung hier. Ja, das muss ja alles in der Kühlkette passieren. Da können Sie nicht einfach jetzt Güterwagen anfahren lassen, es da abkippen. Ja, Kadaverwagen. Das sind sauber entnommene Schweinepankreasse. Ich weiß nicht, ist der Pankreas, ist der Plural, weiß ich nicht, die natürlich so isoliert wurden, sofort gekühlt wurden, damit man daraus dann Insulin herstellen kann. Gucken, habe ich noch eine Frage? Ja, wie viel Schlachttiere, glauben Sie, entspricht das? 11 Tonnen Schweinepankreas. Jeden Tag, nicht im Jahr, jeden Tag. Hunderttausend Schweine. Das ist kaum zu glauben. Ne? Also, aber da kann man mal sehen, was großtechnische Herstellung ist. Und natürlich müssen Sie daraus dann saubere Biochemie mit sauberen biochemischen Methoden jetzt das Insulin isolieren. So viel ist da nicht drin, auch nicht in einem Pankreas, schon gar nicht. Können Sie es aus Blut oder irgend sowas machen. Also Sie müssen an das Organ ran. Und dann haben Sie das Problem, dass dieses Insulin eben, dass das nicht authentisch ist. Man hat ja früher, hatte man ja tatsächlich, also als ich in der Apotheke noch war, da gab es praktisch nur Insulin von Tieren. Schweineinsulin, Rinderinsulin, Pferdeinsulin. Das wurde dann gewechselt auch, wenn die Überempfindlichkeiten bekamen. Das war zu dieser Zeit, Anfang der 80er Jahre, schon nicht mehr so richtig möglich. Und dann hat man eben das Humaninsulin gemacht, vor allen Dingen auch, weil eben eine Konkurrenz da war aus der Gentechnik-Szene. Nun, dieses Alanin, wie gesagt, hier, die Anzahl der Aminosäuren ist die gleiche, nur am C-Terminus der B-Kette, Position 30 ist das, da steht ein Alanin, es muss ein Threonin hin. Und das hat man folgendermaßen gemacht, zeige ich Ihnen hier ganz schnell und grob. Man hat hier mit Trypsin verdaut. Trypsin ist eine Protease, jetzt keine Exoprotease. Wir haben mit dem, beim N-Terminus haben wir uns über diese Exoproteasen unterhalten, sondern Trypsin ist eine Endoprotease, spaltet also irgendwo in einem Enzym, in einem Protein, und zwar nach basischen Aminosäuren. Nach basischen Aminosäuren. Und ich hatte Ihnen hier in diesem Dia die beiden einzigen basischen Aminosäuren angezeichnet, Lysin und Arginin. In der A-Kette ist keine basische Aminosäure, nur hier befinden sich diese beiden basischen Aminosäuren. Also das Arginin hier und da ist das Lysin, danach kommt das Alanin muss raus, Threonin muss rein. Das ist das eine. Also man hat hier für dieses Trypsin, für diese Protease zwei Substrate. Zum einen da will man es haben und da will man es nicht haben. Das heißt, was hier gemacht werden musste, war, man musste partiell hydrolysieren. Das heißt, man hat Bedingungen eingestellt, die die Reaktion nicht zu Ende geführt haben, sondern suboptimale Bedingungen sozusagen. Ja, man hat die Zeit für dieses Enzym dramatisch verlängert, ja, um zu verhindern oder möglichst klein zu halten die Schnitte hier nach diesem Arginin. Sonst wäre das auf Kosten der Ausbeute gegangen. Das passiert, aber wenn man das geschickt macht, dann kann man tatsächlich Bedingungen einstellen, die primär das Schneiden hier erlauben und weniger da. Ihr sitzt auch in der ganzen Nähe, diese Disulfidbrücke und so weiter. Das kann man machen. Sehen, man hat auch bei 23 Grad gearbeitet. Das ist eine relativ niedrige Temperatur für solche Prozesse. Wird immer dann gemacht, wenn ein partieller Verdau ansteht. Und dann hat man eine Sache gemacht, die sehr, da muss man erstmal drauf kommen. Also wenn Sie normalerweise eine Protease sich betrachten, Sie schreiben eine Reaktion, eine biochemische Reaktion, sagen wir, Sie haben Protein A, geben Trypsin drauf und bekommen Fragment A' und A2', sage ich jetzt mal, ja. Dann wird diese Reaktion in aller Regel so gezeichnet, als würde sie unidirektional nach rechts laufen. Aber wie Sie wissen, haben alle Reaktionen ein Gleichgewicht. Das kann sehr stark auf der Produktseite liegen, aber letztlich ist jede Reaktion auch reversibel. Ja? Also so wie dieses Trypsin eine Peptidbindung schneiden kann, Peptidase, so kann sie auch eine Peptidbindung knüpfen. Ne? Also hydrolytisch verdauen oder durch Einbau von oder also durch Einbau von Wasser hydrolytisch verdauen oder durch Wasserentzug wieder entstehen lassen, also diese Peptidbindung, diese Säureamidbindung. Und das hat man hier gemacht. Man hat nämlich gleichzeitig zu dem Trypsin auch ein zweites Substrat diesem Enzym angeboten, also nicht nur das Insulin, sondern ein Threonin als Aminosäure, das man allerdings modifiziert hatte durch einen Butylrest, der dazu führt, dass dieses Threonin relativ hydrophob wurde. Butyl ist ein Alkyl, das hier angesetzt wurde. Und da hat man Folgendes gemacht, jetzt hat man also verdaut unter suboptimalen Bedingungen, also bei niedriger Temperatur, bei einem nicht unbedingt optimalen pH, 6,6, und in einem sogenannten Zwei-Phasen-System. Man hat nämlich hier 55% DMF dazu gesetzt und Dimethylformamid. Und wenn Sie das machen, dann entstehen zwei Phasen, eine wässrige Phase und eine Lipidphase, wenn Sie so wollen. Und was jetzt passiert ist, wenn dieses Trypsin, das Alanin hier wegnimmt, und wenn gleichzeitig an diesem Trypsin dieser tertiäre Butyltreonin-Ester hier vorhanden liegt, dann setzt dieses Enzym das Treonin hier ran an diese Stelle, wo sie gerade das Alanin weggenommen hat. Das passiert sehr selten. Also die Hinreaktion ist viel, viel effizienter als die Rückreaktion. Aber durch dieses Butyl hier taucht in dem Moment, wo das Treonin hier dran gesetzt wird, das Insulin in die DMF-Phase rein und damit ist es der Reaktion entzogen. Das ist eine hydrolytische Reaktion. Ja? Also Trypsin braucht, also um eine Säure-Amid-Bindung zu spalten, brauchen sie Wasser. Ja? Das ist eine Säure-Amid-Bindung. Wenn da ein Amin und eine Säure daraus werden soll, brauchen sie Wasser. Und sobald dieses tertiäre Butyl hier drangeheftet wurde, ganz ineffizient, taucht das rein in die DMF-Phase und ist weg für Trypsin. Kann nicht mehr wirken. Und auf diese Art und Weise, obwohl das so selten ist, ziehen sie das Gleichgewicht permanent in diese DMF-Phase rein und erreichen damit tatsächlich gute Ausbeuten an humanem Insulin. Das ist eine ganz tolle Methode, muss man sagen. Und wie gesagt, die spielt für die gentechnische Herstellung auch eine große Bedeutung. Hier habe ich das nochmal dargestellt. Sie sehen hier in dem Zwei-Phasen-System hier das Schweininsulin mit dem Alanin. Trypsin nimmt es weg und dann nimmt sich Trypsin dieses Substrat butyliertes Treonin, hängt das an dieses Lysin, was da steht, dran und so wie das passiert, taucht das in die DMF-Phase rein und ist damit dem Zugriff von Trypsin entzogen. Ne? Und dann sammeln sie aus der DMF-Phase ihr humanes Insulin. Ja, hier noch einmal das, was wir schon gerade abgefragt haben. Ein Diabetiker, 50 Schweine pro Jahr, 5 bis 6 Tonnen pro Jahr ist der Insulinverbrauch weltweit oder war der, als ich dieses Dia gemacht habe, 11 Tonnen Schweinespankreas pro Tag, 100.000 Tiere hier mitten in Frankfurt. Also wirklich bemerkenswert. Und das war natürlich, die waren dann irgendwann noch nicht mehr konkurrenzfähig, denn der Aufwand ist ein ganz anderer, als wenn sie das in E. coli, Insulin in E. coli machen. Und so wurde Insulin gemacht. Insulin wurde in E. coli gemacht, und zwar das erste Generationsinsulin, so wie es hier sich anbietet, nämlich zwei Proteinketten, zwei Gene. Nun, das ist natürlich nicht die authentische Situation. Insulin liegt nicht in Form von zwei Genen vor. Es gibt nur ein Insulingen. Ja? Und dieses Insulingen sieht so aus, hat 110 Aminosäuren, hat natürlich eine Signalsequenz hier, die dafür sorgt, dass das Insulin sezerniert wird. Insulin ist ein extrazelluläres Protein. Das wird hier abgeschnitten und der N-Terminus ist ein Phenylalanin. Und mal gucken, wo ist das Phenylalanin? Sehen Sie es? An der B-Kette ist das. Ja? Also Insulin läuft physiologisch B-Kette, C-Peptid, A-Kette. Also nochmal, Signalsequenz 1 bis 24, von 25 bis 54, also bis hier, ist die B-Kette. Dann kommt ein Proteinteil, der rausgeschnitten wird, das nennt man die C-Kette, und dann von 90 bis 110 ist dann die A-Kette. Ne? Also das Protein fängt hier an, hier wird das Signalpeptid, fängt da an, geht hier durch die B-Kette, dann kommt irgendwas anderes, was rausgeschnitten wird, und dann geht es hier in die A-Kette rein, und das ist der C-Terminus, also ASN hier NASN ist das C-terminale Ende des Proteins. Nun, wie gesagt, das war gut und schön, aber das konnte man nicht umsetzen und deshalb hat man in der ersten Version des Insulins tatsächlich ein sogenanntes Zwei-Ketten-Insulin gemacht, also ein Zwei-Ketten-Expressionssystem, in dem man zwei Bakterienstämme isoliert oder konstruiert hat, die einen Promotor tragen, ein ATG hier, was das Methionin kodiert, und dann entweder die A-Kette und die B-Kette. Das waren zwei verschiedene Bakterien. Man hat aus jedem Bakterium die entsprechende Kette isoliert, hat dann eine Cyanbromid-Spaltung gemacht, um die Methionine wegzukriegen, um N-terminale authentische Enden zu bekommen, und hat dann diese beiden Ketten zusammengegeben und hat jetzt versucht, hier diese Ketten dazu zu bewegen, die richtigen Disulfidbrücken zu knüpfen. Das steht nirgendwo geschrieben, wie die richtig sind. Das sehen Sie im Gen nicht, das sehen Sie nicht in den Proteinen. Das ist Teil der Biosynthesemaschinerie, also der Zelle. Das heißt, das war ein enorm, sag ich mal, Zufallsprozess hier, um an ein solches Protein ranzukommen. Was man gemacht hat, man hat diese Proteine denaturiert, die fielen an als Inclusion Bodies. Da müssen Sie sich vorstellen, die wurden so stark exprimiert, dass sie unlöslich waren. Die haben auch Disulfidbrücken gemacht, aber alles falsch. Und dann hat man die reduziert, erst zunächst einmal, damit die SH-Gruppen da waren. Und dann hat man sie extrem aufoxidiert durch eine Methode, die heißt oxidative Sulfidolyse. Und dann hat man ganz langsam das Reduktionsniveau in dieser Lösung gesenkt, sodass sich dann ein Prozess von stark oxidiert schließlich nach reduziert und dann wieder oxidiert in Form von Disulfidbrücken gebildet hat. Ein ausgesprochen schwieriger Prozess. Es muss in sehr verdünnten Lösungen passieren. Die Ausbeuten waren katastrophal, aber es hat hier ein solches Protein tatsächlich gegeben. Ne? Also das war jedenfalls kein Prozess, der ökonomisch zu realisieren war. Und dann hat man gesagt, okay, dann müssen wir das vielleicht doch so machen, wie die Natur das macht. Und hat Proinsulin exprimiert. Das heißt, man hat jetzt tatsächlich das ganze Gen genommen, allerdings ohne das Signalpeptid, das konnte man nicht gebrauchen, in E. coli, alles war in E. coli. Und hat wiederum einen Promoter davor gesetzt und ein Methionin. Und bekam jetzt ein Proinsulin, das bestand aus Methionin, B-Kette, C-Peptid, A-Kette. Und dann hat man hier wiederum die Cyanbromid-Spaltung gemacht, um das Methionin loszuwerden. Und hat jetzt diese oxidative Sulfidolyse gemacht, also wiederum stark zunächst reduziert, dann alles aufoxidiert und dann wiederum das Oxidationspotenzial gesenkt, um letztlich die Sulfidbrücken zu kriegen. Und siehe da, das klappte wunderbar mit viel, viel größeren Ausbeuten. Warum? Weil offensichtlich dieses C-Peptid hier eine Faltung bevorzugt, die jetzt diese Cysteine in eine Nachbarschaft zueinander bringt, die authentisch ist. Also tatsächlich wurden hier und hier diese Disulfidbrücken geknüpft und auch diese Disulfidbrücken mit wirklich guter Ausbeute. Und daran sieht man, ja, dass das alles nicht hier für die Katz ist, sondern das sind Sachen, die haben sich entwickelt. Ja, das ist alles optimiert in der Evolution und wenn man das entsprechend nachmacht, dann geht es plötzlich auch viel, viel besser. Allerdings hatte man jetzt das Problem, dass man hier Proinsulin gemacht hat und nicht Insulin. Und Sie können einem Patienten kein Proinsulin spritzen. Ja? Denn das Rausschneiden hier erfolgt nicht im Plasma, sondern auf dem Weg zur Plasmamembran. Das ist ein intrazellulär gemachtes Protein im endoplasmatischen Reticulum, das letztlich an der Membran ankommt. Dort wird es rausgeschnitten und ins Serum entlassen wird authentisches Insulin. Also musste man das rausnehmen. Und da kommt jetzt dieser Prozess von Höchst, kommt jetzt ins Spiel. Das sieht also so aus. Wir haben hier die B-Kette, wie gesagt. Das Methionin war hier, das hat man abgemacht durch Cyanbromid. Man hat schon die Disulfidbrücken geknüpft, alles prima. Und hat jetzt dieses Protein, das Proinsulin, und muss diesen roten Teil rausnehmen. Und wenn wir uns angucken mit Trypsin, wo haben wir da Aminosäuren für Trypsin, dann haben wir da eine, die kennen wir schon, die wollen wir nicht. Also wir müssen wieder einen partiellen Verdau machen. Wir haben das Lysin, das wollen wir aber jetzt auch nicht, denn das Threonin ist ja schon da und das sollte auch drin bleiben. Dann kommen zwei Arginine. Hoppla, zwei Arginine, die haben wir doch schon irgendwo gesehen. Ja? Die waren im Lanthus. Also man hat nicht beim Lanthus nicht etwa zwei Arginine dran gemacht, sondern man hat zwei Arginine dran gelassen, so kann man das sagen. Die sind nämlich schon da. Ja? So, aber das ist eine andere Story. Wir haben hier Lysin, Arginin. Dann haben wir hier Arginin und Arginin. Also da und da kann Trypsin schneiden. Und wir haben an dieser Seite zufällig, Gott sei Dank, auch zwei basische Aminosäuren. Also idealerweise müsste hier geschnitten werden. Und die Bedingungen sind so eingestellt, und auch das wieder ist große biochemische Kunst, kann ich da nur sagen, ja, große biochemische Kunst, einen biochemischen Prozess partiell so einzustellen, einen partiellen Prozess so einzustellen, dass sie vernünftige Ausbeuten an Produkt kriegen, der ist so eingestellt, dass tatsächlich dieser Schnitt hier dominiert und es dominiert der Schnitt hier. Ja, und dann haben wir ein weiteres Problem, nämlich das Problem, dass tatsächlich dann noch ein Arginin hier steht. Und dazu braucht man ein zweites Enzym. Und dieses Enzym heißt Carboxypeptidase B. Das ist wiederum eine Exopeptidase im Gegensatz zum Trypsin, war eine Endopeptidase. Jetzt haben wir Carboxypeptidase, die kommen also vom Carboxy-Ende, vom C-Terminus, das ist der C-Terminus hier. Und B steht für basisch, auch die spaltet basische Aminosäuren ab. Das heißt, selbst wenn da geschnitten wurde, also nach dem Arginin hier, vor der Glutaminsäure, wird dieses Arginin weggenommen und dieses Arginin weggenommen. Das ist ein Exoenzym und es stoppt am Threonin, weil das keine basische Aminosäure mehr ist. Und auf diese Art und Weise wird heute Insulin gemacht, und zwar durchgängig. Ja? Da sehen Sie, diese Trivialsubstanz, ja, könnte man sagen, das erste gentechnische Medikament, ja, mache ich halt mal gentechnologisch. Ja. Aber was da für eine Technologie dahinter steht, da gibt es kaum ein zweites Beispiel, was so anspruchsvolle Biochemie im Nachgang nach der rekombinanten Herstellung tatsächlich erfordert. So, und dann kommt wieder unsere Firma Novo Nordisk, ja? die ich wirklich, sag ich mal, die kommen immer, das ist wahrscheinlich, weil da immer so dunkel ist da in Norwegen. Die haben so viel Zeit, ja, im Winter, ja, ist da immer alles dunkel. Ja? Ich weiß nicht, jedenfalls sind die wirklich kreativ. Ja? Das war schon mit dem MAE und so weiter. Und die kommen jetzt auch daher mit einem Projekt, wo die Insulin nicht in E. coli exprimieren, sondern in Hefe. Das mussten die machen, weil E. coli war schon abpatentiert, ja, also ging nicht mehr. Und mussten also dann einen anderen Organismus nehmen und haben das in Hefe gemacht. Und die haben das genauso gemacht wie in E. coli und sind da dramatisch gescheitert. Nichts kam raus. Also das war, auch hier wieder hat die Biologie dem ganzen Zeichnen auf dem Blackboard, ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar wurde alles verdaut. Also es war eine Katastrophe, es kamen nur noch Bruchstücke an und so weiter, jedenfalls kein Insulin. Und dann haben die wiederum systematisch geforscht und haben gesagt, okay, vielleicht liegt es an dem C-Peptid hier. Und die haben dann dieses C-Peptid, was sie brauchten, das war klar, jedem war klar zu der Zeit, wir brauchen dieses C-Peptid, damit sich diese Disulfidbrücken vernünftig bilden. Ja? Und haben also an diesem C-Peptid herumgedoktert und haben das variiert nach allen Regeln der Kunst und sind dann mit einer erstaunlichen Lösung angekommen. Und diese Lösung besteht in einem C-Peptid aus drei Aminosäuren. Lysin, Alanin, Alanin. Ja, dieses große C-Peptid reduziert auf drei. Die sind ausreichend flexibel, diese Aminosäuren, um hier diesen Knick zu machen und damit diese Ausbildung der Disulfidbrücken zu ermöglichen. Aber natürlich wäre es nicht Novo Nordisk, ja, wenn das nicht, wenn da nicht eine Strategie dahinter stecken würde. Genau wie bei, wie bei diesem MIA-Approach, ja, wo auch eine clevere biochemische Strategie dahinter stand. Das ist ja auch der Fall. Denn wenn Sie sich mal angucken, was ist hier, was sehen Sie hier? Sie sehen hier an den exponierten Positionen Lysin und Lysin. Das sind zwei basische Aminosäuren. Also auch hier wieder Trypsin. Trypsin spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Das wiederum, dieses Problem, das kannte man, das hatte man gelöst bei Höchst, ja, und aber auch bei Aventis, Höchst und bei Lilly und so weiter. Man musste also jetzt da schneiden und da schneiden. Schneidet man hier, hat man sofort den authentischen N-Terminus der A-Kette. Schneidet man hier, hat man Lysin, aber man braucht Threonin an der Stelle. Und da hat man auch geguckt, okay, machen wir doch das, was die Höchstleute machen, nämlich dieses Zwei-Phasen-System, schneiden hier, das war das Schweinealanin, ja, wo man die Strategie kannte, das zu ersetzen, und genau das haben die gemacht. Die haben also dieses sogenannte Mini-Pro-Isolin exprimiert, haben die Disulfidbrücken geschaffen durch die Sulfidolyse und so weiter und haben dann mehr oder weniger den Ansatz kopiert, den Höchst für die Herstellung des Humaninsulins aus Schweineinsulin genommen hat, nämlich butyliertes Threonin in diesem DMF-2-Phasensystem. Und dann passiert hier der Schnitt des Trypsins hier, da nicht, jedenfalls nicht effizient. Und hier aber unter gleichzeitiger Einführung des Threonins mit diesem Zwei-Phasen-System. Also eine ganz clevere Strategie, dass wir heute drei Insuline haben im Markt, nämlich zwei, die werden heute nicht mehr gemacht, dieses Zwei-Ketten-Insulin wird nicht mehr gemacht, aber dieses hier wird von zwei Firmen gemacht, und zwar, Sie können es hier vielleicht nicht sehen, von Lilly, die nehmen Cyanbromid, und Aventis, höchst Aventis, die nehmen Cyanchlorid, macht das Gleiche, ja, ist nur ein anderes Patent, war nicht abgedeckt, die konnten das verwenden hier, ja, kriegen dieses in E. coli produzierte Insulin und das Novo Nordisk Insulin, das in Hefe gemacht wird, wobei dieser Prozess hier deutlich kürzer ist, weil sie hier nicht diese Carboxypeptidase B einsetzen müssen, denn dieses C-Peptid ist optimiert, wenn Sie so wollen, für Trypsin. Also dass Sie nur mit Trypsin hier auskommen. Ne? Und die Insuline, die hier unten rauskommen, sind absolut identisch, ja, spielt keine Rolle. Das ist nur pharmazeutisch interessant, wie diese Proteine gemacht werden, aber für den Patienten ist es vollkommen egal. Und natürlich machen auch die beiden Firmen Aventis und Novo Nordisk ihre jeweils eher langwirksamen und schnellwirksamen Insuline nach dieser Strategie. Und Sie sehen hier nochmal beim Detemir, also bei dem Novo Nordisk langwirksamen Enzym, das endet ja mit Lysin. Ne? Lysin, da war Threonin weg, Lysin als letzte Aminosäure und dann kommt die Myristinsäure. Das haben Sie hier sozusagen in diesem ersten Schritt, da brauchen Sie gar nicht mal diese Trianulierung hier dran zu setzen, sondern dann wird an dieser Stelle hier nach der Trypsinbehandlung, die jetzt nur in Richtung Protease läuft, wird dann hier diese Fettsäure angeheftet. Also sehr, sehr konsistente und sehr kluge Ansätze, um dieses wirklich schwierige Problem der Insulinherstellung so zu lösen, dass Insulin heute eins der preisgünstigsten rekombinanten Wirkstoffe ist. Also für rekombinante Wirkstoffe kostet Insulin so gut wie nichts, muss man sagen. Ja, also das ist richtig billig im Vergleich zu anderen gentechnisch hergestellten Produkten, was nicht auch zuletzt dadurch kommt, dass es so schon so alt ist. 1982 kam das erste Insulin in den Markt. Ja. Okay, ja. Nein, das wird natürlich abgespalten. Ja. Das ist dann nachher Schutzgruppenchemie, aber das kennt man aus der Chemie ohne Ende. Und das wird abgespart natürlich, ja. Gut. Sehen wir uns morgen.